Hi, hier ist Antran von der Rest ist Geschichte. Wir gehen demnächst wieder auf Tour und ihr könnt live dabei sein. Zum Beispiel am 19. September beim Beats and Bones Podcast Festival im Berliner Naturkundemuseum oder am 7. Oktober im Haus der Geschichte in Bonn. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's hier weiter mit der neuesten Folge.
Seeing all the big names in tech in that room, the camera lingering on that remarkable picture.
Lester, that's absolutely right.
20. Januar 2025, Washington. Donald Trump wird zum zweiten Mal in das Amt des US-Präsidenten eingeführt. Wegen der Kälte findet die Zeremonie diesmal im Kapitol statt. Illustre Gäste sind gekommen. In der ersten Reihe sitzen
of course there's Elon Musk and Mark Zuckerberg, Jeff Bezos also in that room of course.
Musk, Zuckerberg und Bezos, die Chefs von Tesla, Meta und Amazon, Tech-Giganten aus dem Silicon Valley. Alle drei Milliarden schwer und stets an der Spitze der reichsten Menschen weltweit. Donald Trump also demonstriert Nähe zu den Superreichen und Supermächtigen. Und Joe Biden, sein Vorgänger, hat dabei ganz offensichtlich kein gutes Gefühl.
Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Almost every single tech CEO in this room has done exactly that, gone there to meet with President Trump.
Joe Biden warnt in seiner Abschiedsrede davor, dass in den USA mit Trumps zweiter Amtszeit die Oligarchen die Macht übernehmen. Dass also Menschen besonders mächtig werden, die nicht gewählt wurden, sondern ihre Macht auf andere Weise bekommen haben. Auch andere Beobachter sehen diese Gefahr. Was eigentlich genau so ein Oligarch ist, wann in der Geschichte Oligarchen zum ersten Mal aufgetaucht sind und warum sie gerade heute, nicht nur in den USA, wieder da sind, darum geht's in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Gehen wir gleich mal ganz tief rein in die Geschichte, zum Ursprung des Worts Oligarchie. Alexandra Eckert ist Althistorikerin, unterrichtet an den Universitäten in Göttingen und in Erlangen-Nürnberg und sie spricht natürlich Altgriechisch.
Also Oligarchie wird abgeleitet vom altgriechischen Wort Oligarchia und das bedeutet also Oligoi, wenige, und Arche, Herrschaft, also ganz wörtlich, es ist eine Herrschaft weniger.
Eigentlich was man nicht unbedingt wollen kann, es sei denn, man denkt, die wenigen können es besser, ne?
Ja, und das ist tatsächlich auch die Idee, die wir in antiken Quellen immer finden. Also Oligarchen selber rechtfertigen ihre Herrschaft oder auch ihren Versuch zu herrschen dadurch, dass sie die Besten seien, die Aristoi im Griechischen oder Beltistoi, diejenigen, die am besten ausgebildet sind und die deshalb auch am besten Verantwortung für ein Gemeinwesen übernehmen können. Das ist tatsächlich auch die antike Rechtfertigung für diese Form von Herrschaft.
Ja, Antike, da gab es durchaus auch schon Demokratie. Also ist das sozusagen ein Gegenmodell dazu, also ein Alternativmodell, könnte man auch sagen?
Ja, also Demokraten widersprechen diesem Gedanken, dass das Volk unnütz oder nicht dazu geeignet sei, zu herrschen. Und die erste große Demokratie entsteht in Athen im Laufe des 5. Jahrhunderts vor Christus, also Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus geht es los. Und Mitte des 5. Jahrhunderts haben wir dann schon ein ziemlich auch nach modernen Vorstellungen institutionell sehr gut ausgebildetes demokratisches System.
Ach ja, Griechenland. Die Wiege von Demokratie und Philosophie. Jedenfalls unserer westlichen Ideen davon. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Demokratie, also Herrschaft des Volkes, damals noch nicht hieß, dass da jeder und vor allem jede hätte mitbestimmen dürfen. In Athen, der ältesten Demokratie, da stimmten Bürger ab über die Sachen des Staates. Männliche Bürger. Frauen, Sklaven und Metöken, das sind in Athen ansässige Fremde, die bestimmten nicht mit.
Also der Begriff Oligarchia, der taucht eben erst im 5. Jahrhundert vor Christus auf, ungefähr in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Also bei Pindar gibt es so ein griechischer Dichter, so eine Vorstellung, dass es eine Herrschaft des Volkes gibt, eine Herrschaft eines Einzelnen und er sagt eine Herrschaft der Weisen. Also es ist auch schon wieder eine Bewertung dieser Herrschaft. Da sagt man in der Forschung, dass das vielleicht auch schon der Beginn ist von einer Vorstellung von Oligarchie. Aber der Begriff selber, der taucht eben dann erst bei Herodot auf. Das ist dann zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts. Und deshalb gibt es einige Forschende, die sagen, die Oligarchie in Athen, die entsteht erst aus der Demokratie, weil es den Begriff in dieser Form, also Oligarchie, ja vorher nicht gibt. Aber wenn man Aristoteles liest, der ein Werk geschrieben hat, die Politik, und sich auch damit auseinandergesetzt hat, auch wie Entwicklungen in den griechischen Polis sind, dann findet man da eine antike Bewertung, dass es eben sowas wie eine Oligarchie auch schon vorher gegeben hätte. Und deshalb ist das in der Forschung auch ein umstrittenes Thema. Also es gibt auf alle Fälle sehr, sehr viel Wechsel. Aber was wir festhalten können, das 5. Jahrhundert in Athen ist ganz sicherlich die Geburt der Demokratie. Aber es gibt in diesem System immer wieder Leute, die damit nicht einverstanden sind und die das auch als Einschränkung einer Machtfülle sehen, die sie vorher hatten. Und wir haben schon in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts Überlieferungen, dass Leute versuchen, tatsächlich die Demokratie zu stürzen. Und am Ende des 5. Jahrhunderts passiert das auch in Athen zweimal. Also 411-10 und 404-3 haben wir zweimal oligarchische Regimes in Athen.
Sie haben es schon gesagt, Aristoteles, Pindar, Herodot, alle haben auch über Gesellschaftsformen und Oligarchien geschrieben. Meinen die immer alle das Gleiche, wenn sie von Oligarchien sprechen, oder gibt es da unterschiedliche Konzepte?
Also die erste, man nennt das die sogenannte Verfassungsdebatte bei Herodot, da gibt es einen fiktiven Dialog zwischen drei Persern, die versuchen auszuhandeln, wie dann das Perserreich regiert werden sollte. Also das ist eine fiktive Gestaltung, aber auch sehr interessant. Also Herodot schreibt im 5. Jahrhundert, er kennt die athenische Demokratie, er war selber auch lange in Athen. Und da ist es so, dass drei Gesprächspartner Argumente pro und contra diese drei Regierungsformen Monarchie, Oligarchie und Demokratie äußern. Und man sieht, dass die Argumente für oder gegen eine Regierungsform auch schon mit moralischen Bewertungen verbunden sind. Also der Vertreter des Volkes, Otanes, meint, das wäre doch das Beste, die Herrschaft in die Hände der vielen zu legen. Man sollte Ämter auslösen. Also ist vielleicht auch eine Sache, die uns modern nicht mit Demokratie vertraut ist. Also auslosen gilt als die demokratischste Form. Und das wäre dann die stabilste Regierung. Der Vertreter der Oligarchie, also Megabyzos, meint, nein, es sollten die Besten herrschen, die am besten Ausgebildeten. Und da haben wir wieder diese Idee, dass sich eine Herrschaft von wenigen eben dadurch rechtfertigt, dass wir hier Menschen haben, die einfach durch ihre Erfahrung, durch ihre Bildung auch am besten geeignet wären, gute Entscheidungen für den Staat zu führen. Das Volk wäre eher ungebildet und vor allem, das kommt auch immer wieder, es sei zu emotional, es sei zu leicht verführen und führt dann zu ungestümen und nicht weisen Entscheidungen. Am Ende setzt sich in dieser Debatte aber dann die Monarchie durch. Also Dareios sagt, die beste Herrschaft ist ein Alleinherrscher, der am besten weiß, was für das Gemeinwesen gut ist, der auch die besten Entscheidungen trifft für den Staat und dann keine Komplotte zu fürchten hat und der einfach der ideale Herrscher ist. Das Interessante ist aber, dass am Ende dieser Debatte der Vertreter der Demokratie, der Otanes, sagt, ich möchte mich da heraushalten. Wir müssen jetzt entscheiden, wie wir dieses Reich regieren wollen und ob wir denjenigen jetzt wählen, den Alleinherrscher, oder auslosen, das überlasse ich euch. Aber ich möchte nicht herrschen und ich möchte auch nicht beherrscht werden und ich möchte auch, dass meine Nachfahren nicht Untertanen sind. Und dann steht bei Herodot, dass das dann das einzige Geschlecht wäre, was weiterhin ohne Herrscher lebt und frei lebt. Da kann man vielleicht ein bisschen auch eine Wertung von Herodot darin sehen. Und wenn man sich das weitere Werk ansieht, dann ist Herodot, der eben die athenische Demokratie schon gut gekannt hat, also sicherlich kein Feind der Demokratie gewesen.
Die gibt es aber auch. Und wir kennen auch Texte von ihnen, auch wenn die Autoren heute nicht so prominent sind wie Herodot. Von manchen kennt man nicht einmal die Namen.
Das griechische Wort für Volk ist Demos und im demokratischen Gebrauch ist Demos sind alle, ja, alle, die entscheiden dürfen. Und bei oligarchisch geprägten Quellen ist der Demos einfach die sogenannten Armen. Die Armen sind die, die eben nicht so viel Vermögen haben, dass sie davon leben können. Und das ist eine Sicht, die sieht man bei einem Autor, den man modern den alten Oligarchen nennt, also im Englischen Old Oligarch. Das ist ein unbekannter Athener, der im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts eine Flugschrift schreibt, die uns heute noch überliefert ist. Die hat den Titel Athenaion Politeia, also über die Verfassung der Athener. Und er ist massiv gegen die Demokratie. Und sein Hauptargument ist auch, man würde ja sehen, dass die Demokratie zwar ja sich ganz gut eingerichtet hat, aber das wären die Armen und die Ungebildeten und die wären auch viel zu emotional, um so eine Politeia gut zu leiten. Und er als Vertreter der Reichen würde eigentlich in diesem System nur ausgenutzt. Also er müsste teure sogenannte Leiturgien bezahlen. Das heißt, die Reichen in der athenischen Demokratie wurden auch zu finanzieren finanziellen Verpflichtungen herangezogen. Also im Peloponnesischen Krieg hatten die Athener dann sehr schnell akuten Geldmangel. Und dann konnte man als jemand, der sehr viel Vermögen hatte, zum Beispiel dazu ausgewählt werden, ein ganzes Schiff auszurichten. Das war eine sehr teure Sache. Hat einem natürlich auch Prestige gegeben, aber es war sehr teuer. Und er wirft dann den Athenern vor, das Volk, der Demos, also in diesem abwertenden Sinne, würde doch nur die Ämter, die ihnen Vorteile bringen, für sich selbst besetzen. Und die Reichen, und also aus seiner Schicht, die müssten eigentlich hier immer nur bezahlen und hätten eigentlich relativ wenig von diesem System. Und da hat man so eine zeitgenössische Perspektive.
Die aber total gegenwärtig klingt, finde ich. Die Milliardäre beschweren sich ja heute auch darüber, dass sie, also nicht alle, einige sagen ja auch, ich will mehr Steuern zahlen, aber dass sie eigentlich so großen Anteil haben an der Finanzierung der Gesellschaft. Interessant finde ich, dass man natürlich für jede Regierungsform, glaube ich, auf so einem theoretischen Niveau erstmal Argumente finden kann, dafür und dagegen. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass bei der Oligarchie vorgesehen ist, dass die Besten, die Bestausgebildetsten, haben sie gesagt, regieren, ja, wer entscheidet das denn? Das können ja nur die Bestausgebildeten entscheiden, also die Oligarchen selber.
Das ist genau die Frage. Und wenn man sich dann Aristoteles anschaut in der Politik, der hat ja eine sogenannte Verfassungsdiskussion auch. Er unterscheidet zwischen guten und schlechten Verfassungen. Und auch bei Aristoteles gibt es eigentlich immer eine neutrale Wertung. Er sagt, es gibt eine gute Form der Herrschaft der wenigen. Und das sind die Aristoi. Und das ist bei ihm dann die Aristokratie. Und die schlechte Form der wenigen ist die Oligarchie. Das wären nämlich die wenigen Reichen, die nur zu ihrem Eigennutz herrschen. Also das ist die Wertung dann von Aristoteles im 4. Jahrhundert. Er sagt auch interessanterweise in seiner Politik, das ist, was Sie gerade angesprochen haben in einem späteren Buch, ja, also viele Oligarchen würden nur behaupten, sie wären die Besten, aber tatsächlich sind sie es gar nicht. Es wäre doch sehr unwahrscheinlich, so viele gute Menschen zu finden, dass man überall wirklich gut funktionierende Aristokratien hätte, weil die viele Menschen eben dann doch zu ihrem Eigennutz handeln und dann haben wir eine Oligarchie und keine Aristokratie. Also da ist die Oligarchie auch eine negative Form.
Wenn wir über Demokratie und Oligarchie nachdenken in der Rest des Geschichte, dann tun wir das natürlich wie alles bei der Rest des Geschichte immer aus einer heutigen Perspektive. Das heißt, wir versuchen uns in der Geschichte mal zu orientieren, woher kommt das eigentlich und wie war es eigentlich damals und was können wir vielleicht heute da mitnehmen von dem, was damals passiert ist. Das heißt, wir fragen uns natürlich auch, es gibt eine Demokratie in Athen und die wird abgelöst von einer Oligarchie und das, Sie haben es ja schon geschildert, insgesamt sogar zweimal in einem Jahrhundert. Man hat ja jetzt in den Vereinigten Staaten zum Beispiel auch den Eindruck, dass da was Ähnliches passiert. Also gucken wir uns doch mal an, wie war es denn in Athen? Also wie sind die Demokratiefeinde da vorgegangen und warum wollten sie die Demokratie eigentlich abschaffen?
Also ein wichtiger Punkt war ganz sicherlich, dass die Athener im Krieg gegen Sparta in eine sehr verzweifelte Situation geraten. Also sie verlieren eine ganz entscheidende Schlacht, verlieren einen großen Teil ihrer Flotte. Das war das, was die Athener immer stark gemacht hat, ihre starke Flotte.
Also nochmal ganz kurz zu Athen und Sparta. Im antiken Griechenland gab es viele kleine Staaten, sogenannte Poleis. Athen, das war die glänzende Macht, die das Mittelmeer mit seiner Flotte beherrschte und sogar gegen die mächtigen Perser gewonnen hatte. Daher übrigens der Marathonlauf, denn von da bis nach Athen lief ein Bote mit der Nachricht vom Sieg über die Perser. Athen war, wie gesagt, eine Demokratie und diese Demokratie, Anführerin von kleineren Staaten im Attischen Seebund, die beanspruchte die Führung in ganz Griechenland, gerät aber gegen die Spartaner in Schwierigkeiten. Die Spartaner, die hatten keine große Flotte, aber ein sehr starkes Heer und sie waren keine Demokratie, sondern eher eine Oligarchie. Große Teile der Bevölkerung wurden unterdrückt. Die ganze Ausbildung in Sparta war auf den Krieg ausgerichtet. Spartaner sollten stark sein, Entbehrungen hinnehmen können und die Technik des Kampfes mit Schild, Speer und Schwert aus dem FF beherrschen. Mit dieser Stärke war Sparta die Führungsmacht im Peloponnesischen Bund, der den Führungsanspruch der Athener über ganz Griechenland eben nicht akzeptierte. Seltsame Situation eigentlich. Dass die Athener Demokratie hier sozusagen die Unterdrückerin ist und die Spartaner, die die Demokratie ablehnen, als eine Art Freiheitskämpfer auftreten. Über diesen Peloponnesischen Krieg berichtet der Historiker Thukydides. Der gilt übrigens heute als der erste moderne Historiker, weil er, ganz anders als es üblich war, keine Lobgesänge schreiben, sondern möglichst genau berichten wollte.
In dem Krieg also läuft eine Expedition der athenischen Flotte nach Sizilien komplett aus dem Ruder. Große Teile der athenischen Truppe finden in Sizilien den Tod oder landen in Gefangenschaft. Und so kommt Unzufriedenheit auf in der Truppe. Und einige Offiziere finden, die Demokratie trifft schlechte Entscheidungen.
Ja, dann kommen sie in eine sehr schwierige Situation und dann sehen bestimmte Leute aus der Führungsschicht, die auch durchaus große Sympathien auch für Sparta hegen, was so als der Vertreter von Oligarchie auch gilt. Also ist kein demokratisches System ihre Stunde gekommen, schließen sich zusammen und stoßen eine Verschwörung an und das Volk wird in einer Volksversammlung zusammengeführt, die an einem anderen Ort stattfindet als normal üblich. Man zieht auch Waffen, also man schüchtert die Leute ein und man bringt dann tatsächlich die Athener Volksversammlung dazu, die Demokratie durch einen Beschluss selbst abzuschaffen. Das geschieht allerdings unter Einsatz von Gewalt und von Bedrohung. Und man sagt aber dann nicht, und das ist auch interessant, dass man jetzt eine Oligarchie einführen möchte, sondern man spricht davon, dass man eine bessere Form der Demokratie haben möchte. Aufgrund der Bedrohungslage wäre es doch sinnvoll, die Macht in die Hand weniger zu legen. Die könnten dann in so einer Krisensituation besser entscheiden. Und wenn sich die Situation wieder bessern würde, dann würde man doch wieder mehr Leute beteiligen. Also das ist das, was man 411 den Leuten verspricht, was aber, wie man es schnell feststellt, nicht eintritt. Also die Oligarchen behaupten, sie könnten Frieden erreichen, sie würden das schaffen, sie sind ja, was wir schon hatten, besser ausgebildet, sie haben doch die besseren Verbindungen und sie könnten einen guten und günstigen Frieden für Athen erreichen. Und als dann klar wird, dass sie das nicht erreichen können, also sie scheitern dann in ihren Bemühungen, dann kippt die Stimmung in Athen aber auch relativ schnell. Und es ist auch so, dass diese Versprechung, man würde wieder mehr Leute beteiligen an der Herrschaft, die wird auch nicht eingehalten. Es gibt dann so ein Gremium von 400 Leuten, die dann immer willkürlicher alleine entscheiden wollen. Ja, und dann gibt es einen entscheidenden Moment. In Athen, mitten in der Öffentlichkeit, bringt ein Metöke, also ein Nichtbürger, einen der führenden Oligarchen der 400 öffentlich um. Und das ist so eine Art Signal, dass man vielleicht diese Herrschaft nicht mehr so hinnehmen muss. Und dann gibt es eine Entwicklung, die dann relativ schnell wieder zur Einführung der Demokratie führt. Und als Reaktion auf diesen Umsturz lässt man dann die Athener einen Eid schwören, in dem jemand, der eine Tyrannis einführen will oder jemand, der oligarchisch gesinnt wird, dass der von jedem Athener getötet werden könnte. Also es ist ziemlich drastisch. Und man versucht auch diese Leute, die sich an diesem Rat der 400 beteiligt haben, dann auch gerichtlich zu verfolgen. Und einige von ihnen werden auch exiliert. Und ein Teil dieser Leute, die exiliert werden, das sind dann die Leute, die dann beim zweiten oligarchischen Umsturz auch wieder eine Rolle spielen. Die kommen dann zurück und dann gibt es noch mal eine Oligarchie.
Sie haben auch gerade geschildert, wie die Oligarchen in Athen quasi nicht die Wahrheit gesprochen haben, also Propaganda gemacht haben, könnte man auch sagen. Sie behaupten, sie wenden jetzt alles zum Besseren und wollen gar keine Oligarchie, sondern nur eine bessere Demokratie. Aber sie tun dann was ganz anderes. Das ist, scheint mir auch eine Parallele zu sein, die es dann doch mehrfach gegeben hat in der Geschichte, dass einfach behauptet wird, man will etwas besser machen und tatsächlich geht es um was ganz anderes.
Ja, daran kann man auch was Positives sehen. Also man sieht eigentlich auch die Stärke der Demokratie. Die Demokratie ist offensichtlich so ein Wert, was so weit verbreitet ist, dass man das nicht einfach so angreifen sollte. Also wenn man versucht, die Demokratie abzuschaffen oder zumindest einzuschränken, dann sollte man das nicht so offen sagen, ja, weil das sehr delegitimierend wirkt. Das ist vielleicht auch was Beruhigendes. Ja,
indem man es nicht sagt, nimmt man die Herrschaftsform oder die Qualitäten der Herrschaftsform werden dadurch eher betont oder auch die vermutete Zustimmung in der Bevölkerung. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es ein Metöke war, der sich gewehrt hat, also der sozusagen vorangegangen ist, indem er einen dieser Oligarchen getötet hat. Warum denn gerade der? Was fand denn der Metöke an der Demokratie besser?
Ja, also wenn man sich den zweiten oligarchischen Umsturz anschaut, da ist es auch wieder so, da wird die Demokratie nochmal abgeschafft, auch mit Hilfe der Spartaner. Es kommen diese Leute, diese 400, die zum Teil exiliert und bestraft worden waren, da kommt ein Teil wieder. Und mit Hilfe der Spartaner, die Athener haben dann den Krieg verloren endgültig, wird dann nochmal ein oligarchisches Regime installiert. Und da sieht man, dass offensichtlich diese Oligarchen auch die Metöken als Bedrohung sehen. Die zweite Oligarchie geht nicht mehr vorsichtig vor, sondern es ist dann wirklich offene Gewalt. Die lassen dann Bürger umbringen, die ihnen missliebig sind, aber auch Metöken. Also offensichtlich erkennt man, dass Mithöken doch zum großen Teil auch Unterstützer der Demokratie sind. Und man versucht dann, diese Leute zu beseitigen. Und es gibt eine antike Rede eines Mithöken namens Lysias. Das war ein ganz bekannter Redenschreiber, der kein Athener Bürgerrecht hat, aber aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt. Und er beschreibt in dieser Rede gegen einen der Oligarchen von 404/3, Eratosthenes, der beschreibt, wie sein Bruder angegriffen wird. Also Oligarchen gehen in das Haus seines Bruders, nehmen ihn gefangen, reißen seiner Frau die Ohrringe aus den Ohrlöchern, stehlen ihr ganzes Geld, nehmen seinen Bruder mit und zwingen ihn, den Schillingsbecher zu trinken und bringen so seinen Bruder um. Und Lysias selber kann fliehen. Und er sagt dann, wir gehören auch zu dieser Gesellschaft. Also wir sind eine mithökische Familie. Wir haben immer uns beteiligt. Wir haben die Kriegssteuer bezahlt. Wir haben öffentliche Aufwände finanziert. Wir waren immer gute Teile dieser Gemeinschaft. Und das haben wir nicht verdient. Und also auch dieser Rede sieht man eben auch. Also dass dieses Versprechen, so eine Art sozialen Aufstieg zu haben, dass man eben vernünftig was verdienen kann und vielleicht auch Anerkennung bekommt als besonders guter Handwerker, dass das auch so eine starke Bindekraft der Demokratie war. Und in dieser auswegslosen Situation ist es tatsächlich so, dass sich Athener Bürger, aber auch Mithöken zusammenschließen und dann erstmal als eine Truppe, die ja eigentlich erstmal keine großen Erfolgschancen hat, zusammentun und dann den Kampf, wirklich den militärischen Kampf gegen die Oligarchen und die Spartaner aufnehmen und am Ende gewinnen. Und das können sie nur, weil sie nicht nur Bürger, sondern auch Mithöken haben. Und der Lysias selbst stellt dann Waffen. Sein Vater hat eine Schilderfabrik und er stellt Waffen zur Verfügung und auch Geld aus dem Exil. Also da muss schon ein großer Wunsch da gewesen sein, diese Demokratie wiederzuhaben, wenn man das erstmal so auch mit seinem eigenen Leben verteidigt. Ne?
Ja, vielleicht ist auch gerade für diese nicht vollwertigen Bürger sowas wie Rechtssicherheit viel wichtiger und sowas wie Willkür eine viel größere Bedrohung als jemand, der jetzt aus einer wohlhabenden, etablierten Familie kommt und Bürgerrechte hat.
Ja, also sagt Aristoteles auch, wenn die Gesetze nicht mehr herrschen, dann ist es eine Dynasteia, eine Willkürherrschaft. Ja, also das ist sowohl für die Demokratie wichtig als auch für die Oligarchie. Also Rechtssicherheit war ein wesentliches Versprechen auch der athenischen Demokratie. Deshalb zum Beispiel geht man dazu über, Gesetzesbeschlüsse auch öffentlich auszustellen. Ja, also es ist eine demokratische Errungenschaft, dass man so ein Gesetz aufschreibt, im öffentlichen Raum bekannt macht, dass jeder weiß, was das Gesetz ist und dass man sich eben auch daran halten muss. Und wenn auch gut gemeinte Gesetze nicht mehr gelten, dann ist es eine Gefahr. Und gegen diese Willkür kann sich, wie Sie sagen, jemand, der eben viele finanzielle Mittel und auch Verbindungen hat, selbstverständlich viel besser wehren. Oder vielleicht ist er auch der Urheber von solcher Willkür als jemand, der deutlich weniger finanzielle Mittel hat.
Das könnte man auch heute noch so sagen, wo wir nicht nur bei Konflikten zwischen Staaten Versuche sehen, das Recht als Recht des Stärkeren zu etablieren. Menschen mit mehr Geld haben auch heute mehr Möglichkeiten als andere, auch sich dem Recht zu entziehen und es vielleicht sogar zu gestalten, indem sie Einfluss nehmen auf zum Beispiel einen US-Präsidenten.
Deswegen macht der Begriff ja auch noch Sinn.
Joachim Becker ist das, Professor für Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Er hat vor allem zu Oligarchen in Russland und Osteuropa geforscht. Die Oligarchie definiert er so.
Oligarchie würde jetzt erstmal die Herrschaft eigentlich einer Minderheit definieren, und zwar eine Minderheit, die die Macht zu ihren eigenen privaten Nutzen benutzt. Und ich würde eben auch nochmal sagen, das heißt im Regelfall, dass ökonomische Macht und politische Macht miteinander verbunden werden und oft kommt auch noch mediale Macht dazu. Das heißt eigentlich, dass auf verschiedene Machtressourcen zurückgegriffen wird. Meistens heißt das dann real, dass politische Macht eben auch genutzt wird, um wirtschaftliche Eigeninteressen zu nutzen, und die mediale Macht befördert eben auch die politische Karriere, ja, und gegebenenfalls eben wird sie auch zur Stärkung des politischen Umfeldes der jeweiligen, wenn man so will, ideologischen Strömung eben auch genutzt. In der Moderne beginnt der Begriff dann eigentlich Sinn zu machen, wenn so etwas entsteht wie Republiken, und Respublika heißt eben auch öffentliche Sache und ein öffentliches Amt zu nutzen, um beispielsweise den eigenen Reichtum zu mehren oder den Reichtum der Familie oder des engsten Umfelds zu mehren. Da entsteht ein Widerspruch, eine Spannung, und dafür gibt's eben den Begriff der Oligarchie.
Nicht ganz weit entfernt ist das ja von dem der Monarchie. Wir kennen ja aus dem Mittelalter die Theorie der zwei Körper des Königs, also der einerseits quasi die Amtsperson ist oder die Herrscherperson, aber natürlich auch ein Mensch und wie das dann miteinander zusammenhängt. Aber es gibt ja Fälle, mir fällt jetzt vielleicht Ludwig II. Ein, wo zumindest in der Bautätigkeit zum Beispiel, in der privaten Bautätigkeit jetzt, ich sag's mal wirklich ganz ungeschützt, so eine Art starker Eigennutzanschein entsteht. Würden Sie sagen, Oligarchie und Monarchie haben was miteinander zu tun oder beziehungsweise teilen einige Merkmale oder ist das was ganz Unterschiedliches?
Ich würde jetzt hier unterschiedliche Gesellschaftsepochen im Prinzip auch unterscheiden. Im Mittelalter, im Feudalismus waren ohnehin Öffentliches und Privates kaum getrennt. Und das galt für den Fürsten, aber das galt in gewisser Weise dann auch für den Monarchen. Und die Monarchie ist in gewisser Weise eine auch formale Staatsform, während ich die Oligarchie als eine informelle Form der Macht bezeichnen würde. In keiner Verfassung steht geschrieben, das ist eine Oligarchie, aber steht drin, das ist eine Monarchie. Und klarerweise können auch Formen der Monarchie grenzwertig sein, auch wenn man sich heutzutage Monarchien anschaut. Das sind dann halt konstitutionelle Monarchien. Wir wissen, dass die britischen Monarchen oder niederländischen Monarchen keine armen Leute sind, sondern außerordentlich wohlhabend. Da ist ein bisschen sozusagen dieser Zwiespalt immer noch da und die haben ein öffentliches Amt und gleichzeitig haben sie eben auch einen sehr stark ererbten finanziellen und materiellen Reichtum, der auch weiter wächst.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann man sagen, die Monarchie ist eine Staatsform. Die Oligarchie ist im Grunde so eine Art Hintertür, so eine Art, sagen wir mal, freies Spiel innerhalb einer Staatsform, was aber gar nicht vorgesehen ist, um persönlich sich Vorteile zu verschaffen?
Ja, es werden im Prinzip die bestehenden Institutionen in einer sehr spezifischen Art und Weise genutzt, in dem Fall zum eigenen Nutzen eingesetzt. Und der rechtliche Rahmen muss sowas im Prinzip dann auch erlauben.
Die Oligarchie also ist unter den Regierungsformen ein Sonderfall. Klare rechtliche Grundlagen, die gibt's dafür nicht. Sie ist ein elitäres und autoritäres Konzept, das unterstellt, dass Demokratien nicht gut funktionieren können, weil da so viele mitreden, die keine Ahnung haben. So war es schon in der Antike und so praktiziert das ja auch Elon Musk, der Tesla-Chef und ehemalige Berater von US-Präsident Donald Trump, mit dem er sich inzwischen zerstritten hat. Um seine Meinung dominanter zu machen, hat sich Musk zum Beispiel Twitter gekauft. Er strebt also nach der Macht über die öffentliche Meinung. Er macht mit seinem Reichtum Politik und hat sich ja sogar in den deutschen Bundestagswahlkampf eingemischt. Oligarchische Strukturen, die hat es immer wieder mal gegeben. In der Antike, aber auch in der italienischen Renaissance, wo Familien wie die Strozzi, Pazzi und Peruzzi mächtig werden. Aber vor allem die Medici, die durch Handel und Bankgeschäfte irrsinnig reich werden und sich politischen Einfluss kaufen, bis zur Herrschaft über das eigentlich demokratische Florenz. Wir haben lange nicht über Oligarchien gesprochen. Also meine persönliche Erfahrung ist jedenfalls, dass das auftauchte im Zusammenhang mit dem Zerfall der Sowjetunion. Ist das ein typisches Beispiel für Oligarchien? Also wir kennen die Athena-Oligarchien, davon haben wir mit der Frau Eckert, bevor wir miteinander sprechen, gehört. Aber in der Neuzeit fällt Ihnen auch zuerst natürlich die Sowjetunion ein?
Die Sowjetunion würde mir einfallen, es würde mir allerdings auch Berlusconi einfallen in Italien, was fast gleichzeitig ist. Und man muss gleichzeitig sehen, dass es den Begriff der Oligarchie auch schon im späten 15. Jahrhundert in der Republik in Florenz gegeben hat. Und auch dort hatte man bereits die Staatsform einer Republik, aber es hat sich im politischen Apparat eine Gruppe herausgebildet, die ihre privaten unternehmerischen Interessen und das öffentliche Amt allzu eng miteinander verbunden haben. So wurde eben auch von Oligarchien gesprochen. Der Begriff hat auch in Lateinamerika bereits im 19. Jahrhundert nach der Unabhängigkeit von Spanien bzw. von Portugal eine Rolle gespielt. Im Fall der früher spanischen Kolonien sind Republiken gegründet worden. Die haben sich durchaus programmatisch an den Idealen der Französischen Revolution orientiert. Gleichzeitig war Land und Eigentum sehr ungleich verteilt und speziell die Großgrundbesitzer, für die war eben auch der Zugriff auf den Staat besonders wichtig, weil es um das Eigentum am Grund und Boden ging und um eine möglichst große Eigentumskonzentration, und diese hohe Eigentumskonzentration wollten sie erhalten. Und das war auch eben einer der Gründe, warum sie quasi nach der Staatsmacht gestrebt haben. Und es sind so auch sehr stark ungleiche gesellschaftliche Verhältnisse, sehr ungleiche Eigentumsverhältnisse zementiert worden in Lateinamerika. Und das hat sich durchaus bis ins 20. Jahrhundert reingezogen. Man kann im lateinamerikanischen Fall eine Kontinuität der Oligarchie-Diskussion bis heute sehen. In Ecuador ist vor wenigen Monaten der Staatspräsident wiedergewählt worden, der heißt Noboa. Noboa kommt aus einer Oligarchenfamilie. Sie gehören zu den reichsten Familien in Ecuador und das auch schon seit Jahrzehnten. Die Familie von Noboa hat auch in der Vergangenheit schon zentrale politische Funktionen wahrgenommen. Und auch hier kann man feststellen, dass im Zentrum der Geschäftstätigkeit die Landwirtschaft und der Großgrundbesitz stehen. Ja, heute halt unter stärker kapitalistischen Bedingungen, als das im 19. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Und das heißt im Fall von Noboa speziell Bananen. Ja, aber insgesamt ein Firmenimperium, das weit über den Bereich der Bananen, die ein zentrales Exportprodukt Ecuadors sind, hinausgehen. Ja, und medialen Einfluss hat Noboa klarerweise auch, und keine Probleme, seine Wahlkampagne zu finanzieren.
Nochmal zurück zur Sowjetunion. Als die 1991 unterging, da war das die Stunde neuer Milliardäre. Da kamen manche zu Riesenvermögen, schon lange bevor Mark Zuckerberg und Jeff Bezos reich geworden sind.
Zunächst mal muss man festhalten, dass die Oligarchien erst im Übergang zu einer kapitalistischen Ökonomie entstanden sind und das unter sehr instabilen Bedingungen und auch unter den Bedingungen, unter denen eben ein festes Parteiensystem noch nicht gegeben war. Die Dinge waren total im Fluss. Und auch die Sowjetunion ist ja aufgelöst worden Ende 1991. Und ein wesentlicher Faktor für die Auflösung der Sowjetunion war, dass die führenden politischen Kräfte in den einzelnen Sowjetrepubliken jeweils den Privatisierungsprozess selbst kontrollieren wollten. Was sehr oft vergessen wird, ist, dass eben der damalige Präsident der russischen sowjetischen Teilrepublik, nämlich Boris Jelzin, einer der zentralen Protagonisten der Auflösung der Sowjetunion war. Jelzin hat einen Interessenblock vertreten, der einerseits die ärmsten Sowjetrepubliken loswerden wollte, also keine Transferzahlungen mehr an die zentralasiatischen Sowjetrepubliken zahlen wollte und andererseits Kontrolle über den Privatisierungsprozess haben wollte. Und in den meisten anderen früheren Sowjetrepubliken war das letztlich sehr ähnlich.
Sie sagen Zugriff auf den Privatisierungsprozess. Das klingt so, als wollte man sich die Taschen voll machen.
Darum ist es auch gegangen, quasi die Form zu bestimmen, unter dem die Privatisierung stattfindet. Und damit verbunden war auch die Frage sozusagen, wer bekommt im Prinzip einen privilegierten Zugang auf die bisher staatlichen Ressourcen.
Der bekannteste russische Oligarch ist wahrscheinlich Roman Abramowitsch. Vielleicht auch, weil er 2003 den englischen Fußballclub FC Chelsea gekauft hat. Für 140 Millionen Pfund. Und auch sonst stand er in der Öffentlichkeit mit Luxusjachten und Flugzeugen und mit der Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Sein Geld hat er verdient bei der Privatisierung von Staatsunternehmen der ehemaligen Sowjetunion. Entscheidend dabei war ein gutes Netzwerk. Und Roman Abramowitsch hatte das. Er gilt als einer der Wegbereiter für den Aufstieg von Putin und wurde nach dessen Wahl zum Präsidenten Gouverneur der autonomen Provinz Tschukotka. State assets
went up for auction. Wenn man sich jetzt den russischen Fall anschaut, dann hat man zunächst eine sogenannte Voucher-Privatisierung gehabt. Das heißt, sind Anteilsscheine quasi an die Bevölkerung ausgegeben worden. Allerdings bei größeren Betrieben war das so, dass die Betriebsführung einen privilegierten Zugriff auf Anteilsscheine hatte. Das heißt, die Direktoren von Staatsbetrieben waren in einer begünstigten Position, wenn es um die Privatisierung gegangen ist. Zum Zweiten ist halt in dieser Übergangsphase schon der späten Sowjetunion zu den Nachfolgestaaten sind halt bestimmte Formen privater Tätigkeiten zunächst toleriert worden und dann erlaubt worden. Und man kann sehen, dass vor allen Dingen Mitglieder der damaligen Jugendverbände der Kommunistischen Partei früh ins Geschäftsleben eingestiegen sind. Viele haben erst sowas wie kleinere Geschäfte gemacht. Und in der sowjetischen Zeit ist es so gewesen, dass grundsätzlich es wichtig war, gute persönliche Kontakte zu haben. Diese guten persönlichen Beziehungen haben eben dann auch in dieser Umbruchphase eine wichtige Rolle gespielt. Und vielfach sind diese persönlichen Beziehungen beispielsweise aus der Zeit der gemeinsamen Mitgliedschaft und Tätigkeit im kommunistischen Jugendverband gewesen. Und da sind bestimmte Formen von Netzwerken entstanden. Und wenn man den richtigen Netzwerken angehört hat, dann war das eben auch möglich, bestimmte Aufträge zu bekommen, beziehungsweise bei Privatisierungsvorhaben begünstigt zu werden. Ja, also wenn man sich viele der ukrainischen Oligarchen zum Beispiel anschaut, die sind fast alle im Jugendverband gewesen. Und jene, denen es gelungen ist, quasi eine Bank zu gründen oder ein Finanzinstitut zu gründen, durch die Akkumulation von Geldern, die waren in einer ganz besonders begünstigten Situation. Wenn man sich jetzt Russland anschaut, dann hat es eine zweite Phase der Privatisierung gegeben, Mitte der 90er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt hatten bestimmte Oligarchen bereits ein privilegiertes Verhältnis zur Jelzin-Regierung. Und die Jelzin-Regierung hat im Prinzip Schulden aufgenommen bei spezifischen Banken und in den Verträgen stand drin, wird der Staat zahlungsunfähig oder gibt es Zahlungsverzug, dann gelten bestimmte Firmenanteile als Sicherheiten und gehen dann in die Hände der Gläubiger über. Genau das ist dann passiert und es ist um das Filetstück der russischen Ökonomie gegangen, um die Filetstücke, nämlich um Firmenanteile im Rohstoffgeschäft.
Ist das vorher so berechnet worden? Also hat man sich überlegt, wir machen die Verträge extra so, damit da Einzelne von profitieren oder haben die einfach Glück gehabt?
Na, das war im Prinzip so angelegt. Ja, und man muss auch sehen, dass es in Russland selbst gesellschaftliche Widerstände gegeben hat gegen die Form der Privatisierung. Und die waren zunächst im russischen Parlament stark konzentriert.
Moskau heute Abend. Bürgerkriegsähnliche Zustände sind ausgebrochen.
Die Truppen am Morgen ins Gebäude eingedrungen und hatten
1993 hat Boris Jelzin das Parlament ausgeschaltet und auch beschießen lassen und danach ein sehr stark präsidentiales Regime mit einer ganz starken Konzentration der Befugnisse beim Staatspräsidenten etabliert.
Sitzungen des Volksdeputiertenkongresses werden nicht mehr einberufen.
Insofern kann man auch sagen, dass eigentlich die autoritären Züge des russischen Staates bereits in die Jelzin-Jahre zurückgehen.
Die Vollmachten der Abgeordneten enden.
Der Aufstieg der Oligarchen in Russland hängt also zusammen mit dem politischen Personal. Beide Gruppen sind auch nicht ganz scharf voneinander zu trennen. Auch Wladimir Putin dürfte sehr reich sein. So ganz genau weiß das natürlich niemand. Es sind Netzwerke aus Politik und Wirtschaft, die das Land nach ihren Vorstellungen einrichten. Und bei autoritären Regierungen geht das ganz schnell. Die Wege sind kurz, komplizierte Debatten mit Parlamenten gibt es nicht.
Die entstehenden Oligarchen brauchten quasi die Kontakte in den Staatsapparat, um einerseits an der Privatisierung verdienen zu können und andererseits natürlich auch sozusagen die Rahmengesetzgebung, wirtschaftspolitische Entscheidungen zu ihren Gunsten beeinflussen zu können. Insofern hat es eine informelle Vorbesprechung der Regierung Jelzin mit einer ausgewählten kleinen Gruppe von Oligarchen praktisch jede Woche gegeben, bei denen sozusagen zentrale Entscheidungen gefällt worden sind.
Könnte man für andere Sowjetrepubliken wie zum Beispiel auch die Ukraine das genauso schildern oder gibt es da Unterschiede?
Das Grundmuster ist ein Stück weit ähnlich. Ja, im Fall der Ukraine sind die meisten Privatisierungen direkt erfolgt und das Ziel, sogar erklärte Ziel der Regierung Kutschma, war sowas wie eine einheimische Kapitalistenklasse zu bilden. Besondere Vorteile hatten dabei sozusagen zum Zuge zu kommen, auch in der Ukraine, die früheren Direktoren von Staatsfirmen. Und auch hier kann man feststellen, dass viele zunächst geschäftlich tätig waren. Aus dem Jugendverband heraus, oft haben undurchsichtige Export-Import-Geschäfte, und das gilt für Russland wie für die Ukraine, bei der Schaffung eines Grundvermögens eine wichtige Rolle gespielt. Und bei so Export-Import-Geschäften besteht eben auch die Möglichkeit, den Zugang zu Devisen zu gewinnen. Und Devisen waren eben eine stabilere Währung.
Wenn aber Einzelne so viel zusammenraffen von dem, was mal allen gehörte, also stellvertretend dem Staat, dann bleibt für den nicht mehr viel übrig. 1998 ist der russische Staat quasi pleite und die meisten Menschen im Land sind bitterarm.
Der Rubel war total überbewertet, das musste abgewertet werden und es ist dann ein neuer Premierminister berufen worden, Primakow, Genny Primakow, der politisch eigenständiger war, der dann auch schon einige wesentliche Korrekturmaßnahmen ergriffen hat, die auch durchaus populär war, der auch gesagt hat, bestimmte soziale Ausgleichsmaßnahmen sind auch nötig. Er hat nur einige Monate amtiert, weil er wurde den Oligarchen zu gefährlich und sie wollten auch nicht, dass Primakow möglicherweise dem schwerkranken Jelzin nachfolgen würde.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Und letztlich ist dann Wladimir Putin als vermeintlich weniger gefährlicher Nachfolger von Jelzin ausersehen worden.
Kann man sagen, dass Putin eigentlich ein Produkt der Oligarchen war, die sich für ihn entschieden haben und dann aus eigenem Machtinteresse sicherlich, aber auch aus vielleicht sogar Interesse des Landes gegen die Oligarchen vorgegangen ist?
Ja, soweit man das rekonstruieren kann, haben sie ihn für kompatibel gehalten, zumindest für deutlich kompatibler als Primakow. Für Putin hat es sicherlich ein Eigeninteresse auch gegeben. Andererseits war eigentlich allen Beteiligten klar, dass das so nicht weitergehen konnte wie in den 1990er Jahren. Hm. Ich würde sagen, das hat letztlich wohl auch ein Teil der Oligarchen eingestehen müssen. Ja. Und die Ordnung war auch massiv delegitimiert. Auch das muss man sehr deutlich sehen. Und in den frühen Putin-Jahren ist halt die Relegitimierung der Regierung und eben auch des russischen Staates über die Wiederherstellung eines Mindestmaßes an Stabilität gelaufen. Und es hat auch begünstigt durch die Preissteigerung des Rohöls eben eine ökonomische Restabilisierung auch gegeben. Und das war die wichtigste Legitimierungsressource der Regierung Putin. Und dass die Oligarchen in den Hintergrund treten mussten, ich glaube, das war ein Wunsch von großen Teilen der Bevölkerung.
Aber nicht alle Oligarchen waren dazu bereit.
Oktober 2003. Michail Borisowitsch Chodorkowski, der reichste Mann Russlands, wird aus seinem Privatjet gezerrt und festgenommen.
Michail Chodorkowski zum Beispiel, der mit Bankgeschäften und Öl reich geworden ist, der wollte mehr politischen Einfluss. 2003 wurde er verhaftet, enteignet und saß 10 Jahre in Haft. Heute lebt er in London.
Chodorkowski wollte dann eine eigene politische Rolle spielen und auch ein eigenes politisches Profil gegen Putin gewinnen. Und damit ist er in Konflikt mit Putin selbst gekommen. Die Forderung von Putin sozusagen, die Oligarchen müssen politisch in den Hintergrund treten, hat er nicht erfüllt. Und er war halt vorher ein Jelzin-naher Oligarch, insofern ein staatsnaher Oligarch. Und in dieser Phase ist er sozusagen vom regierungsnahen Oligarch zu einem zunehmend politisch oppositionell orientierten Oligarch geworden. Ja, und das hat dann zu einem massiven Konflikt geführt.
Solche Konflikte sind bislang immer zugunsten Putins ausgegangen und endeten mit Haft, Enteignung oder sogar dem Tod von Oligarchen. Wie gesagt, auch Putin ist reich geworden, seit die Sowjetunion zerfallen ist. Seine Yacht fuhr kurz vor dem Ukraine-Krieg aus einer deutschen Werft in einen russischen Hafen. Man kann vielleicht sagen, auch Putin ist ein Oligarch im Amt des Präsidenten. Ein Oligarch im Amt des Präsidenten. Auch in den USA entscheidet sich die Frage nach dem höchsten Amt im Staat am Geld. Spenden finanzieren Wahlkämpfe und schon in Donald Trumps erster Amtszeit gab es Vorwürfe, dass er Politik mache, die ihm selbst, seiner Familie und seinen Freunden nütze.
Meines Erachtens kann man eben Trump selbst auch als einen Oligarchen bezeichnen. Er kommt aus dem Immobilienbereich und er ist nicht der einzige Oligarch, der zum Staats- oder Ministerpräsidenten geworden ist, der aus dem Immobilienbereich kommt. Ein weiterer Fall wäre Berlusconi. Immobilien sind auch ein Sektor, in dem eine gute Verbindung in den Staatsapparat besonders wichtig ist, weil es geht auch hier um den Zugang zu Grund und Boden, zu den Filetstücken, die Frage, wie hoch darf man bauen, etc. etc. Und auch Trump hat ein sehr großes Vermögen angehäuft. Und schon in seiner ersten Amtszeit hat es Debatten quasi um Interessenkonflikte gegeben. Und klarerweise hat das große Vermögen Trump auch geholfen, sein Bekanntennetz und seine guten Verbindungen in einzelne Medien hinein eine politische Karriere zu starten. Und hat sowohl bei seinem ersten als auch jetzt bei seinem zweiten Antreten eine Wirtschaftspolitik, die bestimmten Wirtschaftsinteressen sehr zugutekommt, vertreten. Und man kann halt feststellen, wenn man jetzt die Wahl 2016 und die Wahl 2024 sich anschaut, einzelne Tech-Milliardäre waren immer auf der politischen Rechten in den USA angesiedelt, wie Thiel. Andere haben aber eigentlich eher den Demokraten nahe gestanden und zum Teil auch Trump während der ersten Amtszeit explizit kritisiert. Und hier muss man sehen, dass Biden, Regierung Biden, zumindest in bestimmten Bereichen eine etwas größere Kontrolle über diesen ganzen digitalen Sektor angestrebt hat. Und damit war eben auch Teile dieser großen Digitalkonzerne und deren Eigentümer nicht zufrieden.
Wenn also die Macht im Staat, so könnte man resümieren, in den Händen einiger weniger liegt, dann ist das eher nicht gut. Vor allem nicht, wenn es Leute sind, deren wesentliches Interesse der eigene Reichtum ist. Das unterscheidet vielleicht die Oligarchen von heute von denen der griechischen Antike, obwohl es denen auch um persönliche Macht ging und darum, als was Besseres zu erscheinen als die ganz normalen Leute. Demokratie ist anstrengend und manchmal langsam, aber im Grunde wollen die meisten von uns doch ganz gern mitreden und sich auch selbst gespiegelt sehen im Mitmenschen. Vielleicht ist unsere Demokratie gerade ein bisschen abstrakt. Alexandra Eckert meint, mehr mitmachen, wirksamer werden, das ist der Schlüssel.
Also ich denke, ein Vorteil der athenischen Demokratie war, wenn man das so nennen will, das war so eine Mitmachgesellschaft. Ja? Also auch ein hoher Druck, sich auch zu beteiligen an bestimmten Dingen. Und dann sieht man aber auch, dass dieses System auch Vorteile hat. Also das Gefühl zu haben, dass man vielleicht in Bürgerversammlungen was erreicht in einer Gemeinschaft und dann Dinge auch lokal verändern kann, was man in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennt. Dass man, wenn man sich zusammentut, auch gemeinsam Dinge erreichen kann, die einem wichtig sind. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Demokratie und auch für eine Stärkung von Demokratie. Wenn Demokratie so was Abstraktes wird, ja, so alle 4 Jahre gehe ich vielleicht wählen, aber vielleicht gehe ich auch in Enttäuschung eben gar nicht mehr wählen, dann wird das gefährlich, weil das ist ein ganz wichtiges Recht, was wir haben, aber das ist eben nicht alleine das, was die Demokratie ausmacht.
In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um das Völkerrecht, wie es entstanden ist und warum es oft wirkungslos bleibt.
Ich meine, wir können auch da bis zur Antike zurückgehen. Der Straftatbestand der Piraterie ist ja entwickelt worden, auch letztlich im Römischen Reich. Die Frage, wer ist denn überhaupt zuständig, wenn irgendwas auf hoher See passiert?
Vielen Dank an unsere Gesprächspartner Alexandra Eckert und Joachim Becker für diese Folge. Autorin Anja Reinhardt, Regie und Produktion Thomas Ibrahim, Redaktion Monika Dittrich. Wir freuen uns über Post an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de und wir freuen uns auch über Bewertungen auf den Plattformen, auf denen ihr Der Rest ist Geschichte hört. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Hi, ich bin Sandra Pfister und wenn ihr euch eh für Geschichte interessiert, dann habe ich was für euch. Im Podcast Crashkurs gehen wir zurück in die Geschichte, weil wir Wirtschaft besser verstehen wollen. Wir leben ja in einem Zeitalter der Krisen. Deindustrialisierung, Fachkräftemangel, alles schon mal da gewesen. Und wie haben wir es gelöst? Im Crashkurs lernen wir von dem, was mal war, um es besser zu machen. Denn wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Neue Folgen von Crashkurs gibt's ab sofort in der Deutschlandfunk-App.